Wir hören das vorgeschlagene Wort für die Predigt am Sonntag Oculi aus dem Lukasevangelium Kapitel 22. Während Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Geschehen kann wohl niemanden unberührt lassen. Was für Gegensätze tun sich da auf? Ein Kuss bewirkt radikale Trennung und Tod. Ein Jesus-Nachfolger wird zum Jesus-Verräter. Ein Schwert wird gezückt und der Schaden geheilt. Der Gewaltlose wird wie ein Gewaltverbrecher abgeführt. Die Herrscher über Gottes Tempel waren auf dem eigenen Territorium ohnmächtig, aber im fremden Gelände gewinnen sie Übermacht über Gottes Sohn. Jesus, das Licht der Welt, wird überwältigt durch die Macht der Finsternis. Aber wer beherrscht die Lage und ist souverän? Judas? Das Verhaftungskommando? Der Jünger, der mit dem Schwert reinschlägt? Oder Jesus, der Verhaftete? Wer geht hier als Sieger und wer als Verlierer heraus? Was für ein Kampf wird hier gekämpft? Versuchen wir, uns das noch ein wenig näher anzuschauen unter der Überschrift »Dunkle Stunden und Gottes Herrschaft«. Dunkle Stunden und Gottes Herrschaft, das sind Gegensätze. Können die trotzdem zusammengehören? Können wir es mit Licht und Finsternis gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander zu tun haben? Können Gläubige sowohl Gottes Lichtherrlichkeit als auch der bedrängenden Finsternis Satans ausgesetzt sein? Kann Gottes Herrschaft dunkle Stunden zulassen? Können Gott und Teufel gleichzeitig wirken? Offensichtlich ja. Schauen wir ein wenig ins Lukasevangelium. Kapitel 4. Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, wird von diesem Geist in die Wüste und durch die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Nachdem er die Tests bestanden hat, hielt der Teufel von ihm zunächst Abstand bis zu einer gelegenen Zeit, steht da. Und dann lesen wir in Kapitel 22, Satan fuhr in Judas hinein, kam in Judas hinein. Nach meinem Überblick ist das in der Bibel ein einmaliger Vorgang. Und das ausgerechnet bei einem der 12 besonders erwählten Jünger und Apostel. Dann lesen wir in Lukas 22 weiter, der Satan hat sich ausgebeten, Simon, den führenden Jünger, zu sieben und zu sichten, durchzuschütteln wie den Weizen. Unmittelbar im Anschluss daran erinnert Jesus seine Jünger, ihr hattet nie Mangel. Ihr wurdet göttlich versorgt und geschützt, oder? Ja, sagen sie. Und Jesus antwortet, das ist jetzt vorbei. Das gilt nicht mehr. Nun müsst ihr euch selbst kümmern und vorsorgen, wie die heidnische Welt auch. Er sagt dann sogar noch etwas von Schwertern, was die Jünger wohl missverstehen. Jesus bricht es ab. Aber in unserem Abschnitt taucht ein Schwert wieder auf und Jesus bricht das wiederum ab und beendet das. Das war jetzt schon vorgegriffen, denn zunächst mahnt Jesus seine Jünger zweimal, betet, damit ihr nicht in Versuchung hineingeratet. Das kann man in zweierlei Weise verstehen. Einmal, wenn ihr ein aktives Gebetsleben führt und auch jetzt betet, dann kommt ihr nicht in die Versuchung hinein, die vor der Tür steht. Oder? Macht das zu eurem Gebetsanliegen, zum Inhalt eures Gebetes, dass ihr nicht in Versuchung, in Anfechtung fallt. Wie auch immer, die Jünger haben das verpennt. Und genau das ist noch Thema. Jesus mahnt zum Gebet, als das Verhaftungskommando kommt mit Judas an der Spitze. Und wir merken, Jesus reagiert sehr souverän und in großer Ruhe und Klarheit, im Gegensatz zu allen anderen. Und das kann er, weil er vorher entsprechend gebetet hat, im Unterschied zu den schläfrigen Jüngern. Und jetzt trifft alles aufeinander. Auf Jesus mit seinen 11 Jüngern trifft eine ganz andere Schar, bewaffnet und unter der Führung der religiösen Elite. Judas, der fehlende 12. Jünger, geht dieser Truppe voran. Er nähert sich Jesus, um ihn zu küssen. Das Zeichen intimster Nähe, Vertrautheit und Liebe wird zum gemeinsten Verrat und leitet einen Justizmord ein. Jesus konfrontiert dies. Jesus hat nie etwas unter den Teppich gekehrt. Er bringt die Dinge immer ans Licht. Aber er tut das ohne Empörung, ruhig und sachlich. Und so stellt Jesus die schmerzlichste Frage, die er je einem Menschen stellen musste. Sie wird nur noch übertroffen von der schmerzlichsten Frage, die er Gott stellen musste. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber vorher eben diese schmerzlichste Frage an einen Menschen, Judas. Mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus und verrätst ihn? Und damit sind wir auf dem Gipfel frommer Heuchelei angelangt. Bibelkenner müssten wissen, den frommen Heuchlern ist der Platz in der Hölle am allersichersten. Denn sie missbrauchen das Heilige und Göttliche für Menschliches, Niederträchtiges oder sogar Teuflisches. Wie konnte Judas nur so tief fallen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn der erwählte Judas aus dem Kreis der 12 so tief fallen konnte, dann kann es jeder andere auch. Und die Bibel deutet an, es war der ranghöchste aller Engel, Luzifer, der am tiefsten fiel. Und sie zeigt, auch aus Petrus konnte Satan reden. Satan kann das Herz eines Gläubigen erfüllen, Apostelgeschichte 5. Wer nicht in der Demut und Wahrheit und im Licht Gottes bleibt, kann auf die dunkelsten Abwege geraten. Jedenfalls ist das Judas-Phänomen der Christenheit tief in die Genetik eingegraben. Es kann und wird den Nachfolgern von Jesus nicht besser gehen als Jesus selbst. Die gemeinsten Aktionen haben Christen aus ihren eigenen Reihen zu erwarten. Das fängt an mit Denunzationen und gewissen Anzeigen, die dann zu gewissen Vorladungen führen. Ich habe so etwas fast ausschließlich nur von angesehenen Christen und kirchlichen Mitarbeitern und Geistlichen erlebt, öfter schon. Auch hier in Lengefeld und vorher ebenfalls. Und manche erinnern sich noch an die Stasi-Mitarbeiter in der Kirche. Ich habe mal mit einem Stasi-Pfarrer in einem Haus gewohnt. All das muss einen gar nicht wundern. Das ist normal. Von Anfang an. Und die genannten Beispiele eben sind ja auch harmlos im Vergleich zu dem, was Judas tat. Oder zu dem, was in echten Verfolgungszeiten geschehen kann. Wir müssen mit dem Judas-Phänomen rechnen. Jesus wusste von Anfang an davon. Wie reagieren wir nun auf Verrat, Unrecht, ungerechte Verfolgung? Oder wie sollen wir darauf reagieren? Es ist gut, das Jesus zu fragen. Die Jünger tun das, aber sie warten die Antwort gar nicht ab. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Ach, wir machen das genauso. Wir fragen Gott oder Jesus im Gebet und reagieren dann einfach, ohne die Antwort abzuwarten oder zu hören. Wissen wir es doch besser oder schneller als Jesus? Außerdem sind unsere eigenen Impulse so mächtig. Und die schreien voller Empörung nach Gegenwehr. Das ist ganz natürlich, aber eben oft nicht hilfreich und auch nicht erfolgreich und nicht geistlich. Hier sogar lächerlich. Dass Jesus in dieser Situation noch heilen kann und heilt, ist vielleicht das größte Wunder. Wie muss er im Herzen Frieden und Liebe bewahrt haben? Sonst kann man nicht heilen. Sonst kann man nur dreinschlagen oder zurückschlagen in so einer Situation. Lasst ab, nicht weiter, lasst sie bis zu diesem, sagt Jesus wörtlich. Der Kampf läuft nicht auf dieser Ebene. Du kannst einen Feind in der Luft nicht im Wasser bekämpfen. Das bringt nichts. Und es ist von Gott her so geordnet. Das muss jetzt so geschehen. Es ist von oben zugelassen. Darauf macht Jesus als nächstes aufmerksam. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Lukas 4 berichtet, schon nach seiner ersten Predigt wollten sie Jesus zu Tode stürzen, aber sie konnten es nicht. Jesus ging mitten durch sie einfach weg. Und wie viele ähnliche Szenen gab es noch? Sie wollten Hand an Jesus legen, aber konnten es nicht. Die Stunde dafür war noch nicht gekommen. Aber jetzt war sie da. Das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Stunde der religiösen Führer und die Stunde, in der die Finsternis alle Vollmacht hat. Erschütternd und erhellend, wie das in einem Atemzug, in einem Satz gesagt und damit gleichgesetzt werden kann. Geistliche Führer, die sich auf den Gott der Bibel berufen und an ihn glauben, handeln im Auftrag und in der Kraft der Finsternis des Teufels. So etwas gibt es. Und es gibt begrenzte Zeitabschnitte, in denen sich Gott scheinbar zurückzieht mit seinem Schutz und seinem Segen, mit seiner Versorgung und mit seinen Bestätigungen. Und dann hat die Finsternis alle Macht für eine gewisse Zeit. Das gab es unmittelbar vor der Erlösung durch Jesus am Kreuz, an dem Jesus die Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Das wird es wiedergeben unmittelbar vor der endgültigen Erlösung aller Gläubigen, wenn Jesus wiederkommen und die Welt neu machen wird. Dort wird sich vorher der Antichristus entfalten mit allem, was Satan an Mitteln aufzubieten hat. Und dagegen lässt sich nicht menschlich kämpfen oder mit menschlichen Mitteln. Das hat eine ganz andere Ebene und Dimension. Aber wir dürfen wissen, diesen dunkelsten Stunden folgen die Zeiten des größten Lichtes. Auf die dunkelste Zeit zu Gründonnerstag und Karfreitag folgte das allerhellste Licht zu Ostern. Und auf die dunkelste Zeit und schlimmste Bedrängnis der Menschheitsgeschichte am Ende der Zeit wird die hellste Zeit der Menschheit unter der Herrschaft des Christus folgen, in seinem Friedensreich bzw. in der Ewigkeit. Was bleibt für uns? Zunächst einmal die Einsicht, dunkle Stunden und Gottes Herrschaft schließen einander nicht aus. Finstere Bedrängnisse können von Gott zugelassen und in das Leben von Gläubigen hineingeordnet sein. Die sind deswegen nicht von Gott verworfen. Jesus und seine Jünger waren es auch nicht, außer Judas. Dunkle Stunden können eine Zubereitung für die Erlösung sein. Und wir können und sollten dabei alle Versuche einer menschlichen Selbsterlösung vergessen. Mit dem Schwert reinzuschlagen war keine angemessene und auch keine wirksame Antwort. Manches kann man tatsächlich nur erleiden. Passionszeit, Leidenszeit. Dunkle Stunden und Gottes Herrschaft, sie sind kein Gegensatz, sie können miteinander verwoben sein. Und die Stunden, in denen die Herrschaft der Finsternis sichtbar und greifbar wird, werden ganz sicher abgelöst von den Zeiten, in denen Gottes Herrschaft sichtbar und greifbar wird. Nein, ich sage nicht, dass das alles zu verstehen ist. Manches können wir nur erleiden, manches kann nur erlitten werden. Jesus hat dazu Ja gesagt. Und von diesem Ja leben wir alle. Es war das folgenreichste und fruchtbarste Ja, das je gesprochen wurde. Was kann uns vor dem Schlimmsten bewahren? Das Gebet für uns selbst und die Fürbitte anderer, auch die Gebete von Jesus für uns. In den dunkelsten Stunden sollten wir gerade nicht schlafen, sondern beten. Und das in großer Hoffnung, denn wenn die Nacht vorgerückt ist, steht der Anbruch des hellen Tages unmittelbar bevor. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, was du erduldet und erlitten hast, können wir nicht ermessen. Du hast deine Jünger auf die dunklen Stunden vorbereitet und sie haben trotzdem versagt. Aber du hast für sie gebetet und sie durchgetragen und ihnen Anteil an deinem Sieg gegeben. Das tröstet uns. Bitte hilf uns, Bedrängnisse und Dunkelheiten einzuordnen. Zeige uns, wo wir und wie wir widerstehen und kämpfen sollen und was wir annehmen und durchleiden müssen. Wir bitten dich für Menschen, die mit Dunkelheiten und Bedrängnissen zu kämpfen haben. Bitte steh ihnen bei und zeig ihnen, welche Hilfen es gibt. Wir nennen dir ihren Namen in der Stille. Bitte bewahre uns davor, selbst zu Werkzeugen der Finsternis zu werden. Wir bitten dich für Menschen auch in unserem Land, die zu Verrätern geworden sind. Hilf ihnen, sich dem zu stellen und noch umzukehren, damit sie nicht verloren gehen müssen. Wir bitten dich für die verfolgte Christenheit, die an deinen Leiden Anteil hat. Hilf ihnen, bis zum Ende auszuhalten und sich zu bewähren. Halte sie eng bei dir und führe du sie gerade in diesen Bedrängnissen. Und zeig dich den Verfolgern, dass sie erkennen, was sie tun und noch umkehren können. Lass die Saaten der Märtyrer aufgehen in unserer Welt und reichlich Frucht bringen. Vor allem aber danken wir dir für dein Leiden und Sterben für uns. Es bedeutet für uns Heil und Rettung für immer. Danke, dass auch die Macht der Finsternis deinen Sieg nicht verhindern konnte, sondern ihn umso größer gemacht hat. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Amen. PS, Sie haben es vielleicht gemerkt, es war keine Live-Aufnahme aus dem Gottesdienst. Wegen meiner Erkältung musste die Predigt dort verlesen werden. Hier im Arbeitszimmer konnte ich die Aufnahme bei Stimmversagen entsprechend wiederholen und bearbeiten. Und so kann die Botschaft hoffentlich trotzdem bei Ihnen ankommen. Shalom.